ARD.
Der Morgen nach dem Rausch. Viele von uns kennen das. Wenn die Musik schon längst verstummt ist, geht das Dröhnen im Kopf erst los. Vielleicht erinnert ihr euch gerade an das letzte Mal, als ihr mit einem Kater aufgewacht seid, an den bitteren Geschmack auf der Zunge, den trockenen Mund, die schmerzenden Augen. Vielleicht ist es schon Jahre her oder Monate, vielleicht sogar erst letztes Wochenende. Oder ihr verzichtet, so wie ich, komplett auf Alkohol. Bei anderen wiederum dreht sich ihr ganzes Leben darum. Um Rausch und Eskalation. Um den erhofften Höhenflug oder den tiefen Fall am Morgen danach. Einige von ihnen habe ich im Laufe meines Lebens kennengelernt. Aber nicht am Tresen einer Bar und auch nicht in der Schlange eines Clubs. Nein, sondern auf der Intensivstation, auf der ich arbeite. Die Geschichte dieser Podcast-Folge endet allerdings nicht auf der Intensivstation. So viel kann ich schon verraten. Aber es ist eine Geschichte über Abhängigkeit und den schwierigen Weg raus aus der Sucht.
True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange. Bevor es weitergeht, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es wird in dieser Folge das Thema Alkoholsucht besprochen. Falls ihr auf dieses Thema sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folge auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Und jetzt geht's weiter.
Ich würde die Folge gerne mit einem kleinen Quiz starten. Was trinkt James Bond? Die Antwort kennt wahrscheinlich jeder im Schlaf.
Wodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt.
Und was bestellt Carrie Bradshaw in jeder New Yorker Bar?
Cosmopolitan, danke.
Und zum Schluss, was ist das Lieblingsgetränk von Homer Simpson? Ja, klar.
Bier.
Mal ehrlich, wie viele Antworten habt ihr gewusst? Und warum ist es problematisch, dass viele von uns so gut darüber Bescheid wissen? Tja, in fast jeder erfolgreichen TV-Show gibt es mindestens einen Charakter, der regelmäßig Alkohol trinkt. In der Kultserie Mad Men trinkt Hauptcharakter Don Draper sogar tagsüber in seinem Büro. Manchmal mit Kollegen, manchmal allein. Sein Alkoholkonsum verschwindet hinter unaufgeregter Coolness, schickem 60er-Jahre-Mobiliar und eleganten Maßanzügen. Alkohol ist ein Riesenthema. In der Popkultur, in Serien und im Film sind wir quasi dauerhaft damit konfrontiert. Aber eben nicht nur dort. Ich frage mich, ob 007 auch mal verkatert nach einem Martini zu viel aufgewacht ist und ob Carrie Bradshaw in ihrem New Yorker Apartment immer mit einer Aspirin im Nachtschrank einschlief und ob Don Draper auch dieses Gefühl kennt.
Man wacht an einem völlig anderen Ort auf und denkt so, wie bin ich hierher gekommen? Was ist in den letzten 10 Stunden passiert? Meine Güte, was hätte passieren können? Das ist ein furchtbares Gefühl. Also das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man das nicht mal hatte. So.
Das ist Eva. Und sie kennt dieses Gefühl gut. Sie ist Food- und Reisejournalistin und schreibt für viele deutschsprachige Print- und Online-Medien. Sie wird 35, lebt in Wien und Berlin. 2 Städte, in denen Foodies jedenfalls richtig auf ihre Kosten kommen. Und sie hatte fast ihr ganzes Leben lang ein problematisches Verhältnis zu Alkohol. 2022 hat sie ihre Erfahrungen in einem Sachbuch verarbeitet. Wir treffen uns in meiner Heimat Berlin, um über ihre Erfahrungen zu sprechen.
Können wir anfangen, ja? Okay.
Als wir uns hinsetzen und anfangen zu sprechen, bezeichne ich Eva beiläufig als trockene Alkoholikerin. Ich denke mir eigentlich gar nichts dabei.
Nein, ein ganz schrecklicher Begriff. Ich bin weder trocken, noch war ich jemals Alkoholikerin. Ein Kind ist irgendwann trocken, aber eine Frau nicht. Also so, ich finde den Begriff schon mal sehr, sehr problematisch. Und Alkoholikerin auch nicht, weil, ja, das ist dasselbe, wie wenn man zu einer Raucherin sagt, bist du jetzt Ex-Raucherin? Oder, also man ist so sein Leben lang stigmatisiert mit diesem Begriff. Jemand, der aufhört zu rauchen, ist halt dann nicht Raucherin, so, ne? Also ich möchte aber auch nicht sagen, dass ich mal Alkoholikerin war, weil das sofort so eine Differenz aufmacht zwischen jemandem, der trinken kann, vermeintlich, und jemandem, der nicht trinken kann. So, hier sind die Alkoholikerinnen, hier sind die Nicht-Alkoholikerinnen.
Die Bezeichnung per se wird auch in Fachkreisen verwendet, allerdings lehnen viele Betroffene sie ab. Aus diesem Grund verwende ich sie ab jetzt auch nicht mehr.
Passt einfach nicht für mich. So, ich trinke keinen Alkohol mehr, so, und Punkt. Ich bin keine Alkoholikerin, auch keine Ex-Alkoholikerin.
Das Gespräch mit ihr und diese Folge im Speziellen ist mir übrigens eine echte Herzensangelegenheit. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Alkohol und seinen Folgen, schreibe regelmäßig Artikel und Beiträge dazu. Viele von euch kennen das bestimmt. Wer auf einer Party nichts trinkt, erntet oft ungläubige Blicke und gilt als Spielverderber oder Spaßbremse. Frauen werden gerne verdächtigt, schwanger zu sein. Egal was, fürs Nichttrinken braucht man fast immer einen Grund. An meinen letzten Vollrausch kann ich mich noch ganz genau erinnern. Das war zur Weihnachtsfeier während der Ausbildung. Ich war so hackenstramm, dass ich mich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konnte und mich richtig dreckig gefühlt hatte. Seit diesem Tag ist mir eines bewusst geworden: Alkohol ist absolut nichts für mich. Trotzdem komme ich sehr häufig mit dem Thema in Berührung, vor allem bei meiner Arbeit. Die Alkoholabhängigkeit mit all ihren negativen Begleiterscheinungen ist regelmäßig der Grund dafür, dass Menschen aller Gesellschaftsschichten auf der Intensivstation landen, weil sie ihre Gesundheit mit dieser Droge heruntergespült haben. Ob jung oder alt, Mann oder Frau, ich habe schon viele Patienten betreut, die keine 30 Jahre alt geworden sind. Wie sieht eigentlich jemand aus, der süchtig nach Alkohol ist? Habt ihr da ein Bild im Kopf? Vielleicht seht ihr vor eurem inneren Auge gerade jemanden, dessen Hände zittern, wenn er keinen Alkohol trinken kann, körperlich unruhig wird, nervös schwitzt, vielleicht ein bisschen ungepflegt wirkt. Aber das trifft eben nicht auf alle Menschen zu, die abhängig sind.
Alkoholismus hat sehr viele Gesichter. Ja, das kann jemand sein, der schon morgens anfängt zu trinken, was auch nicht rechtfertigt, denjenigen zu verurteilen, überhaupt nicht. Aber das ist eine Möglichkeit. Aber genauso kann es der Geschäftsmann sein, der halt nur den teuersten Wein trinkt und dann so ein kultiviertes Trinken, was genauso eine Abhängigkeit sein kann.
Oder es ist eine junge Frau, so wie Eva. Eine Frau, bei der eigentlich alles zu stimmen scheint. Sie steht mit beiden Beinen im Leben, hat einen guten Job. Es gibt viele Gründe, warum Menschen Alkohol trinken. Und viele Geschichten. Evas Geschichte ist nur eine davon.
Bei mir war es immer so die Lust an Exzess, an ich will was erleben. Ich war nicht körperlich abhängig. So, ich war definitiv psychisch abhängig. Irgendwann wäre ich garantiert körperlich abhängig geworden. Das ist mal sicher.
Alkoholismus, Sucht, Exzess. Das geht vielleicht alles ein bisschen schnell und lässt sich nicht so einfach in einen Topf werfen. Was das alles bedeutet und welche Arten von Abhängigkeiten es gibt, das habe ich Professor Dr. Norbert Scherbaum gefragt. Er ist ärztlicher Direktor am LVR-Klinikum Essen und gleichzeitig Professor für klinische Suchtforschung. Und er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, kurz DHS. Unser Gespräch fand am Telefon statt. Die Tonqualität ist daher an einigen Stellen nicht ganz so optimal. Dickes, fettes Sorry dafür.
Zu den Zeichen der physischen Abhängigkeit gehören vor allen Dingen das Auftreten von Entzugsbeschwerden und diese Toleranzentwicklung. Also der Körper entwickelt bei regelmäßiger Zufuhr von Alkohol Kräfte, die quasi die Alkoholwirkung abschwächen.
Professor Dr. Scherbaum erklärt, dass man körperliche und psychische Abhängigkeit unterscheiden kann. Bei der körperlichen Abhängigkeit trinken sich Betroffene sozusagen eine höhere Verträglichkeit von Alkohol an. Das heißt, ihr Körper entwickelt dem Alkohol gegenüber eine Toleranz.
Und um diese Kräfte wiederum zu überkommen, wird wieder mehr getrunken. Und irgendwann landet man dann bei den 2 Flaschen Schnaps.
Eine psychische Abhängigkeit drückt sich vor allem darin aus, dass Betroffene ein starkes Verlangen nach Alkohol haben und dass sie die Kontrolle verlieren, dass sie weiter trinken, obwohl es sichtbare negative Folgen gibt. Darauf werden wir im Laufe dieser Episode noch einmal zurückkommen. Alkohol sei die Volksdroge Nummer 1, das hört man oft. Aber stimmt das? Haben wir in diesem Land wirklich ein Alkoholproblem?
Wenn man über Alkoholkonsum spricht, kann man ja in erster Linie festhalten, wie viel Prozent der Bevölkerung trinken überhaupt Alkohol. Und da sind die aktuellen Zahlen etwa, dass im gegebenen letzten Monat etwa 70% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal Alkohol getrunken haben.
70%, die mindestens einmal im Monat Alkohol trinken. Das klingt viel, aber erstmal noch nicht bedenklich. Vielleicht gehört ihr ja auch zu den 70%. Das heißt jedenfalls noch nicht, dass ihr deswegen gleich ein Alkoholproblem habt. Professor Dr. Scherbaum erklärt, dass es drei Formen von Alkoholkonsum gibt.
Das eine ist der sogenannte riskante Alkoholkonsum, also ein Konsum, der langfristig dazu führt, dass Menschen körperliche oder psychische Folgeerkrankungen durch Alkohol erleiden werden.
Das sind etwa 9 bis 10 Millionen Menschen. Nur zum Vergleich, das sind mehr Menschen, als in Österreich leben.
Und dann gibt es noch die Gruppe derjenigen, die problematisch konsumiert, also die sozusagen schon im Vorfeld eine Abhängigkeit sind. Also Leute können nicht aufhören zu trinken, obwohl es eigentlich gar nicht mehr passt. Das ist auch in so einer Größenordnung 9 bis 10 Millionen Menschen. Und dann gibt es darunter noch die Kerngruppe derjenigen, die manifest alkoholabhängig ist. Und die schätzt man auf etwa 2 Millionen Menschen in Deutschland.
Vielleicht habt ihr auch gerade grob mitgerechnet. Das wirkt insgesamt schon wie eine ganz stolze Summe. Und das ist auch so. Deutschland ist im internationalen Vergleich ein Land der Vieltrinker.
Auf die gesamterwachsenen Bevölkerung betrachtet, trinkt jeder Deutsche im Jahr 10 Liter rein Alkohols. Und damit sind wir deutlich vor Ländern, wo wir vielleicht denken, naja, die trinken ständig Rotwein oder so, also deutlich höher als Italien zum Beispiel.
Erinnert ihr euch noch an euren ersten Kontakt mit Alkohol? Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Es war zu meinem 16. Geburtstag, den ich damals mit meiner Clique gefeiert habe. Und Eva, die erinnert sich auch noch gut an den ersten Schluck.
Da war ich sehr jung, nämlich 11 Jahre alt und habe mit 2 Freunden Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und meine Aufgabe, meine Pflicht war dann zu trinken. Und zwar rum aus der Flasche und das habe ich getan und obwohl es widerlich geschmeckt hat, ich erinnere mich noch heute daran, wie ekelhaft es war, habe ich weiter getrunken. Also offenbar hat sofort da irgendwas Klick gemacht und ich habe dann auf jeden Fall mehr als gut war für mich getrunken.
Eva ist so betrunken, dass einer der beiden anderen ihr seine Finger in den Hals steckt, damit sie sich übergibt und flößt ihr Kaffee ein, damit sie vor ihrer Mutter nicht auffliegt.
Das war mein erster Rausch, also eigentlich furchtbar und so, dass man sagen könnte, hat das nicht als Abschreckung gedient. Aber nein, bei mir hat es offensichtlich ja was zum Klingen gebracht.
Zur Erinnerung, da war Eva gerade mal 11 Jahre alt. Der erste Vollrausch in diesem Alter, das finde ich ganz schön krass. Aber ich weiß natürlich, dass Eva hier keine Ausnahme ist. Bestimmt kennt ihr auch jemanden, der ähnlich früh erste Erfahrungen mit Alkohol gemacht hat. Vielleicht ja sogar du selbst. Eva wächst in einem schwäbischen Dorf auf, umgeben von viel Natur und noch mehr potenziellen Gelegenheiten zu trinken.
Um mich herum wurde viel getrunken, ja, also dieses typische Dorfding, so Feuerwehrfest und Musikvereinfest und zu jedem Anlass wird getrunken. Also ein Umfeld, in dem Alkohol sehr positiv besetzt ist, eben dieses Dorfding.
Nur in Evas Clique, da spielt Alkohol eher eine geringere Rolle.
Der Rest von uns wollte immer Auto fahren. Aber ich hatte eine Freundin, so meine beste Freundin. Wir haben dann für alle anderen mitgetrunken sozusagen.
Als Eva mit 18 zum Studieren nach Berlin zieht, geht es in der Partymetropole für Eva mit dem Alkohol erst so richtig los. Und auch beruflich hat Eva ständig mit Alkohol zu tun.
Da war das Trinken natürlich nochmal ganz anders präsent, weil ich dachte zumindest immer, ich muss ja trinken als Food-Journalistin. Ja, ich muss ja die Weine probieren, die es zum Menü gibt. Ich habe dann sogar über Alkohol geschrieben, über Naturweine, über Cocktails. Und das hat natürlich dann nochmal die Sache mehr befeuert.
Dass man im beruflichen Kontext trinkt, dazu muss man kein Food-Journalist sein. Sicher kennt das der eine oder andere von euch. Afterwork-Drinks mit den Kollegen, das ein oder andere Feierabendbier, Büropartys, Firmenveranstaltungen, auf denen Alkohol ausgeschenkt wird.
Das ist halt irgendwie als Teil des allgemeinen Lebensstils gewertet wird und nicht als etwas, wo man sich weiter Gedanken zu machen muss. Der Alkohol hat ja halt auch eine lange kulturelle Tradition und ist sozusagen im gewissen Sinne fester Bestandteil oder des Lebens oder ist auch ein Ritual zur Initiation des Erwachsenenlebens. So nach dem Motto, jetzt bist du erwachsen, jetzt kannst du Alkohol trinken.
Das ist auch mein Eindruck.
Alkohol zu trinken ist einfach wahnsinnig normal. Tatsächlich ist Alkohol die einzige Droge, bei der man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man sie nicht einnimmt. Fester Bestandteil ist Alkohol auch in Evas Leben, und zwar in großen Mengen.
Dieses Maßhalten, wovon immer alle sprechen, das funktioniert für mich nicht. Und ich weiß genau, dass es nicht funktioniert, dass ich wahrscheinlich irgendwann aufhören werden müsse, was mir so große Angst gemacht hat, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, nicht zu trinken. So, Alkohol war so fest in meinem Leben verankert, dass ich mir das schlichtweg nicht vorstellen konnte.
Eva und ich sprechen auch über das Wort Faszination. Sie sei fasziniert gewesen vom Rausch. Aber warum eigentlich?
Ich liebe das Gefühl am Beginn einer Trinknacht, der man weiß nicht, was passiert. Oft genug nichts Gutes, aber trotzdem dieses alles ist möglich, mal losgehen, sich treiben lassen. Das war sicher mein Hauptgrund, um zu trinken.
Auf eine Trinknacht folgt die nächste. Bei Eva klingt das Trinken ihr schon fast erstrebenswert. Das meint sie natürlich nicht so. Das hört ihr bestimmt. Sie überspitzt das Gefühl hier. Aber dieses Gefühl, das bewirkt Alkohol eben auch in uns. Und das, obwohl Alkohol immer vor allem eines ist, ein Gift.
Alkohol bzw. auch Abbauprodukte sind Zellgifte. So, und die wirken halt auf unterschiedliche Zellen unseres Organismus. Also zum Beispiel auf Nervenzellen oder auf Zellen der Leber oder auf Zellen der Bauchspeicheldrüse etc.
Das Ergebnis davon, das sehe ich häufig bei den Patienten auf meiner Intensivstation. Menschen mit kaputten Lebern, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse und. Und Alkohol gehört zu den Top 10 aller Stoffe, die Krebs auslösen können.
Im Prinzip kann man sagen, es gibt keinen risikofreien Alkoholkonsum. Menschen, die Alkohol trinken, sind zum Beispiel für bestimmte Krebserkrankungen mit einem erhöhten Risiko ausgestattet, diese Erkrankung zu erleiden. Und es gibt da keine Menge, unter der man, wenn man unter der bleibt, dass man dem Risiko entgeht.
Nach und nach verliert Eva die Kontrolle über ihren Alkoholkonsum.
Das war die Summe aus ganz vielen kleineren blöden Momenten, wie ich habe vergessen, worüber ich mich letzte Nacht unterhalten habe mit jemandem. Ich habe vielleicht die komplette Nacht vergessen. Ich habe mein Portemonnaie verloren, meine Tasche. Aber dann auch wirklich schlimme Sachen wie Fahrradunfälle. Das ist mehr als einmal passiert. Und auch da dachte ich dann vielleicht, also ganz sicher dachte ich, okay, das ist ein Problem, die Art, wie ich trinke.
Und dann erinnert sich Eva noch an eine besonders einschneidende Erfahrung.
Das war in Wien und ich war auf dem Weg nach Hause von einer sehr exzessiven Trinknacht. Und an der Bushaltestelle wurde ich von einem Mann angesprochen. Tatsache ist, dass dieser Mann mich zu der Freundin nach Hause begleitet hat, bei der ich übernachtet habe und auch mit in die Wohnung gegangen ist. Und ich glaube heute, dass ich definitiv vergewaltigt worden wäre, wenn meine Freundin nicht dort gewesen und aufgewacht wäre. Einerseits habe ich das realisiert. Also mir war klar, okay, da passiert gerade was ich nicht möchte. Und trotzdem war ich nicht in der Lage, mich zu wehren. Oder also, als ob man sich selbst von weiter weg beobachtet. Und ich weiß einfach, dass es nie, nie, nie passiert wäre, wenn ich nüchtern gewesen wäre oder weniger betrunken, als ich es war. Also natürlich darf es trotzdem nicht passieren. Das ist mir auch ganz wichtig. So egal, in welchem Zustand Frauen oder auch Männer sind, niemandem darf sowas angetan werden. Aber Tatsache ist, es wäre nicht passiert, wenn ich nicht so betrunken gewesen wäre. Und dann am nächsten Tag aufzuwachen und das alles zu realisieren und trotzdem keine Konsequenzen erstmal daraus zu ziehen oder die nötige Konsequenz, nämlich ich trinke weniger oder ich höre auf zu trinken, das finde ich noch heute super traurig. Also selbst nach diesem sexuellen Übergriff habe ich am nächsten Tag einfach weiter getrunken.
Das muss ich jetzt mal in aller Deutlichkeit ansprechen. Was Eva hier beschreibt, das ist schon krass. Übergriffe, unabhängig davon, ob die Person betrunken ist oder nicht, sind natürlich ausnahmslos zu verurteilen. Auch das Trinkverhalten, das Eva hier beschreibt, bringt mich zum Nachdenken. Ich glaube, fast jeder kennt Personen, die weiter trinken, auch nach schlechten Erfahrungen mit Alkohol. Kopfschmerzen, Kater oder eben Schlimmeres. Weil sie nicht aufhören können oder es eben nicht wollen. Da sind wir wieder beim Thema Kontrollverlust, worüber wir vorhin schon gesprochen hatten. Anzeichen für diesen Kontrollverlust, auf die kannst du bei dir oder deinem Umfeld achten.
Alkohol am Arbeitsplatz, Alkohol bei einer Pkw-Fahrt etc. oder der Kontrollverlust über die Menge. Die Leute nehmen sich vor, ich trinke ja nur 1-2 Bier und am Ende ist es dann doch der halbe Kasten. Die Vernachlässigung von anderen Interessen, Aufgaben. Man kümmert sich eigentlich gar nicht mehr richtig um die Familie. Das Leben schnurrt gewissermaßen auf den Alkoholkonsum zusammen. Man macht häufiger blau bei der Arbeit, geht da gar nicht mehr hin, etc. Und in aller Regel sind Alkoholabhängige ja nicht kognitiv eingeschränkt. Die bemerken ja, dass sie negative Folgen des Alkoholkonsums haben, aber sie können daraus keine Handlungskonsequenz mehr ziehen.
In den Shownotes haben wir nützliche Infos und Links zusammengestellt. Dort findet ihr Adressen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr selbst oder eure Angehörigen betroffen sind oder wenn ihr einfach gerne mehr Informationen zum Thema Alkohol und Alkoholsucht hättet.
Ich habe mir Hilfe geholt. Also ich habe eine speziell auf Alkohol ausgelegte Therapie gemacht, und zwar eine sogenannte Entwöhnungstherapie, also nicht stationär, sondern ambulant.
So eine Therapie, die kann für psychisch abhängige Patienten hilfreich sein. Und wie ist es mit körperlich abhängigen Patienten?
Viele sind auch schon mit dem einfachen Entzugssyndrom, also dieses Schwitzen, Herzrasen, Übelkeit, Erbrechen, alles Mögliche, sind die auch schon, ich sag mal, überfordert. Also mindestens diese Hochdosiskonsumenten, denen würde man immer empfehlen, dass sie das doch unter ärztlicher Kontrolle und medizinisch überwacht machen.
Eva verzichtet auf Alkohol. Das fällt ihr vergleichsweise leicht, auch wenn es eine Weile dauert, bis sie den Schritt tatsächlich gehen kann. Sie schafft es schließlich auch, weil sie eine konkrete Frage begleitet.
Wer könnte ich denn ohne Alkohol sein? Weil ich das eigentlich schon immer gespürt habe, so, da ist ein Leben möglich ohne Alkohol. Und ich schaff's zwar nicht, also lange Zeit habe ich es nicht geschafft, aber ich glaube, dass es sich lohnt, es auszuprobieren. Und genau so war's.
Andere alkoholabhängige Personen haben mit dem Entzug große Probleme.
Das ist auch etwas, was man Patienten häufig und auch Angehörigen einfach klar machen muss. Der Entzug ist einfach nur der Startpunkt der Behandlung einer Alkoholabhängigkeit. Also ein wichtiger und unabdingbarer Startpunkt. Aber er ist nur der Startpunkt.
In der Zeit ihres Verzichts liest Eva alles, was sie zum Thema Alkoholkonsum in die Finger bekommt. Sie ist Journalistin und nutzt ihr Handwerk, um zu recherchieren. Und die Erkenntnisse aus ihrer Recherche, die haben es in sich. Der Alkoholkonsum geht, auch hierzulande, seit einigen Jahren zurück.
Aber tatsächlich steigt der Konsum in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, nämlich diesen scheinbar emanzipierten oder tatsächlich emanzipierten, karrierebewussten Frauen, bei denen man äußerlich denkt, so, ha, da läuft doch alles rund. Und nein, die trinken aber zu viel. Und die trinken heute mehr, als sie es noch vor einigen Jahren getan haben. So, und das ist, ja, das ist eine Beobachtung, die weltweit zutrifft. Und da habe ich mich eben gefragt, interessant, warum trinken denn ausgerechnet diese Frauen?
Ich denke, es hat was damit zu tun, dass Alkoholkonsum zum Teil auch Status bezeichnet. Also ich kann mir einen teuren Wein leisten oder ich trinke in meiner Runde ein bestimmtes Getränk und gehöre deswegen auch dazu.
Die Studie, über die Eva hier spricht, wurde von einer australischen Universität durchgeführt. Wir haben sie euch in den Shownotes verlinkt. Auch die London School of Economics hat zu diesem Thema geforscht. Die spannende Erkenntnis aus einer dieser Untersuchungen fasst die britische Zeitung The Daily Telegraph so zusammen.
Cleverest women are the heaviest drinkers.
Also die Frauen mit dem höchsten Bildungsniveau haben anscheinend den problematischsten Alkoholkonsum.
Naja, weil die einfach mit diesen ganzen Sachen konfrontiert sind, mit diesem Mental Load, mit diesem scheinbare Vereinbarkeit von Kind und Karriere, die dann doch nicht funktioniert. Und und um denen zu begegnen, trinken sie zu viel.
Eva ist eine dieser Frauen. Dieser gebildeten, beruflich erfolgreichen Frauen, die vermehrt zum Alkohol greifen. Also eigentlich war sie eine von ihnen. Denn heute lebt Eva knapp 3,5 Jahre ohne Alkohol.
Es gab nie die Situation in den letzten 3,5 Jahren, dass ich dachte, vielleicht doch nochmal ein Schlückchen hier. Auch weil ich weiß, dass es nicht geht. Und ich will aber auch nicht mehr. Und das ist ein Gefühl, von dem ich niemals gedacht hätte, dass es real wird, so, ich will nicht mehr trinken. Es interessiert mich nicht mehr. Und es geht nicht darum, ich darf nicht, sondern ich will nicht mehr. Ich bin frei davon.
Mit ihrer Geschichte, die sie in einem Sachbuch gepaart mit zahlreichen Fakten rund um das Thema Alkohol veröffentlicht hat, will sie anderen Betroffenen Mut machen. Und sie fordert stärkere politische Regulierungen.
Da muss sich politisch wirklich was ändern. Ja, ich finde, auch im Supermarkt hat Alkohol nichts verloren. Und das müsste auch ganz anders besteuert werden. Alkohol muss viel, viel teurer sein.
Alkohol soll weniger verfügbar sein. Also dass in Deutschland, wenn man die Tankstellen mit einbezieht, quasi jeden Tag 24 Stunden lang Alkohol gekauft werden kann, ist ja eigentlich schon Unding. Da hat aus meiner Sicht die Politik eine klare Aufgabe, die Verhältnisprävention deutlicher auch nachzugehen.
Leute werden trotzdem trinken, das ist auch in Ordnung so. Ich bin auch niemand, der sagt, Alkohol muss aus der Welt verschwinden, weil das ist auch einfach nicht realistisch. Aber ich will, dass Menschen wissen, was Alkohol ist, nämlich eine Droge, nämlich hochgradig toxisch und abhängig machend. Und dass sie sich dann frei entscheiden zu sagen, okay, ich trinke mit dem ganzen Risiko, was damit verbunden ist.
Da spricht Eva mir wirklich aus der Seele. Auch Dr. Scherbaum hat zu einem früheren Zeitpunkt der Folge ja schon bestätigt, dass Alkoholkonsum immer riskant ist. Es geht mir nicht darum, euch den Geschmack am Alkohol madig zu machen. Ich wünsche mir einfach, dass wir alle sensibler mit dem Thema umgehen. Wenn du beim Hören dieser Folge unsicher geworden bist, gewisse Anzeichen oder Verhaltensweisen an dir selbst erkennst oder einfach nur wissen willst, ob dein Alkoholkonsum bereits problematisch ist, dann hat Dr. Scherbaum einen Tipp für dich.
Also es gibt ja zum Beispiel diese Kampagne Dry January oder manche Leute machen das auch in der Fastenzeit. Einfach Probe aufs Exempel, schaffe ich es, 4 Wochen, 6 Wochen kein Alkohol zu trinken. Auch könnte man so eine Art Tagebuch führen. An welchen Tagen, in welchen Situationen trinke ich eigentlich Alkohol? Und sich das mal so selber vor Augen halten. Vielleicht auch mal die Umgebung fragen. Meint ihr, das entgleitet mir?
Und auch ich habe noch einen kleinen Denkanstoß für euch. Jeder von uns kennt es. Man ist zu einer Party eingeladen oder will sich einfach mal beim Nachbarn bedanken, weil er auf die Katze aufgepasst hat und nimmt eine Flasche Wein oder Sekt mit. Wenn einem nichts mehr einfällt, Alkohol geht immer. Tja, das Dumme ist nur, dass nicht jeder sein Alkoholproblem an die große Glocke hängt. Und somit kann eine gut gemeinte Geste ganz schnell für die Betroffenen zu einer echten Zerreißprobe werden und die eigene Willenskraft auf eine harte Probe stellen. Manch einem ist gar nicht bewusst, dass er oder sie ein Alkoholproblem hat. Ist Alkohol immer das richtige Geschenk? Mit solchen kleinen Fragen kann man manchmal den ganz kleinen, aber entscheidenden Unterschied machen. Aus dieser Folge gehe ich mit gemischten Gefühlen. Einerseits finde ich es total positiv, dass es Menschen wie Eva gibt, die ihre Geschichte erzählen und sich engagieren. Gleichzeitig frage ich mich, ob sich politisch hier wirklich etwas an der Verfügbarkeit von Alkohol in absehbarer Zeit ändern wird. Naja, ich hoffe es jedenfalls. In der nächsten Folge geht es hier um ein ganz anderes Thema, eine chronische Krankheit, die den Verdauungstrakt, den Darm betrifft, Morbus Crohn. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Das war True Care. Ein Podcast über medizinische Themen und Menschen, deren Gesundheitsgeschichten oft unsichtbar bleiben, erzählt von Betroffenen und mir, Ricardo Lange. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter und bewertet den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Neue Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
True Care ist ein Podcast von SWR 3. Host Ricardo Lange. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Redaktion und Skript Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Komposition Nasu Hijri. Sprecher Ricardo Lange und Sandra Herbsthofer. Schnitt David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Stefan Heuer.
Jetzt noch unser Podcast-Tipp für euch.
Hey ihr Lieben, ich bin's Lina und das hier ist mein Podcast Fühl ich mit Das Ding vom SWR. In diesem Podcast geht es um Mental Health, um die ganzen Vorurteile, die wir auch vielleicht über mentale Gesundheit haben, um unseren Umgang mit unserer psychischen Verfassung und darum, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört. Meinen Podcast Fühl ich gibt es ab dem 22. Februar jeden Donnerstag in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich ganz doll auf euch. Wir hören und sehen uns. Bis dann, eure Lina.